der Kopf muss gerade sein, da muss, glaube ich, alles klar sein, um das durchzuarbeiten. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, viele Widerstände kreieren und viel Unterstützung geben. Aber ohne Widerstände wird's nichts, glaube ich.
Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich die große Freude, hier zu sein im Berlin Adlershof bei 4Tennis Analytics und mit dem Daniel Heidrich zu sprechen, dem Gründer von 4Tennis Analytics und einem absoluten Experten, wenn es um das Thema geht, Datenanalyse, Daten im Fußball. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich muss sagen, jetzt schon mal im Vorhinein sehr, sehr beeindruckend. Ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu können, Daniel, darüber.
Ja, Christoph, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich auch.
Jetzt für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht auch noch nicht kennen, lass uns mal zuerst auf deine persönliche Geschichte eingehen. Also nimm uns gerne mal mit. Wer bist du? Wie kamst du überhaupt zu dem Thema, zur Datenanalyse im Fußball?
Ja, also mein Name ist Daniel Heidrich, ich bin 47 Jahre alt, Vater von 3 Kindern. Einer davon ist ein Nachwuchsfußballer, der zurzeit bei Dynamo Dresden spielt, im Internat ist. Ich bin Unternehmer, Wirtschaftsingenieur und Unternehmer, habe irgendwann mal die Möglichkeit gehabt, ein Automobilunternehmen einem älteren Herrn abzukaufen, daraus was Gutes zu stricken. Dann haben wir Datenanalyseunternehmen für die Industrie gegründet und da sind wir dann so ein ganz kleines bisschen in den Fußball gerutscht. Die Geschichte habe ich schon 3-4 Mal erzählt, aber ich musste quasi eine kleine Analyse machen, ob mein Sohn Leistungsfußballer werden kann oder nicht, weil er das unbedingt wollte. Ich im Fußball nicht ganz so zu Hause war und dann habe ich mich mittels Datenanalytik und Statistiken und Ingenieursherangehensweise mich dem Thema genähert und ihm dann meine Erlaubnis gegeben. So ist das alles entstanden. Daraus haben wir irgendwann mal ein Geschäftsmodell gemacht. Also es klingt jetzt alles kürzer, als es war. Es ist jetzt schon fast 5 Jahre her, seitdem wir damit gestartet sind. Und viel Erfahrung gesammelt, viele Dinge gemacht. Genau, so kam das, dass wir heute hier sitzen, Christoph.
Super spannend. Und das, was ich extrem an dir schätze, ist, glaube ich, es gibt nicht viele Menschen, die so eine andere, aber super spannende Perspektive auf den Fußball haben. Deswegen finde ich es auch immer jeweils bereichernd, von dir deine Perspektiven erfahren zu dürfen und freue mich auch auf alles, was du hier reinbringst. Vielleicht noch, um den Kontext abzuschließen, du hast schon gesagt, dann habt ihr mit 4Tennis Analytics ein Geschäftsmodell gebildet. Was macht 4Tennis Analytics jetzt so im Alltagsgeschäft? Kannst du da noch kurz drauf eingehen, dass da alle Bescheid wissen?
Ja, sehr gerne, ohne da jetzt zu lange in so eine Werbephase zu machen. Wir wollen ja nachher über junge Fußballer reden, Mentalität und was man vielleicht in Daten ablesen kann. Also wir sind quasi in erster Linie dafür da, Talentdiagnostiken, Begabungs- und Talentprognosen zu erstellen. Das machen wir seit 4-5 Jahren sehr intensiv. Das heißt, wir haben ca. 5000 junge Nachwuchsfußballer in unserer Datenbank, haben sie sportmotorischen Tests unterzogen und machen quasi mit Hilfe von größeren Datenanalytiken Sportprognosen, ob sie halt in der Lage sind, mal Leistungsfußballer zu werden. Also was wir nicht machen, ist, dass wir Prognosen machen, ob jemand Profifußballer werden kann. Das machen wir nachher beide bestimmt nochmal, warum das alles nicht geht. Wir machen das auch mittlerweile für den Basketball. Wir machen da Biobanding-Analysen. Das ist so für die Experten unter deinen Zuhörern, die wissen, was wir damit meinen. Was wir noch machen, ist Spielanalyse, Datenanalyse im Scouting. Da programmieren wir Algorithmen, helfen Vereinen, aber auch Sportdirektoren und Fußballern in der Analyse von Statistik. Ist alles keine Zauberei, ist alles keine Magie, sondern einfach nur Datenverarbeitung und viel harte Arbeit, IT, um quasi all diese Prozesse zu unterstützen. Ja? Also was wir nicht können, ist irgendwelche Menschen ersetzen, die sehr viel vom Fußball verstehen und sich das Fußballspiel anschauen. Wir können denen nur helfen, vielleicht schneller zu sein in ihrer Arbeit, hier und da ein paar Dinge zu sehen, die sie sonst übersehen würden, um sie dann zu unterstützen. Aber ein Video gucken muss man wahrscheinlich trotzdem noch.
Super spannend. Du hast ja schon darauf eingegangen, wie du zu dem Thema gekommen bist, ne? Über deinen Sohn, ja, und jetzt eben mit der Fortinet Analytics, dass du als Wirtschaftsingenieur eben geschaut hast, was gibt es da für Daten, ist er oder hat er die Fähigkeiten dazu, ja, in den Leistungssport reinzugehen. Als du dich damit beschäftigt hast, oder? Das allererste Mal mit der Sache Datenanalyse und Fußball. Was sind so die Fakten aus dem Fußballmarkt, die dich ja vielleicht auch überrascht haben? Nimm uns da gerne mal so ein bisschen mit auf die Reise, so deine Erkenntnisreise vom ersten Mal raufschauen, dann deine Erkenntnisse quasi so, ah, okay, so sieht das eigentlich aus. Ah, okay, das wird übersehen. Nimm uns da gerne mal mit.
Ja, das ist jetzt eine 5-Jahres-Reise. Also alles, was ich dir jetzt erzähle, ist ja mit so einem gewissen Bias verbunden. Ich kann dir gar nicht mehr so 100% sagen, was da vor 5 Jahren bei rausgekommen ist. Mittlerweile haben wir so viele Erkenntnisse gesammelt. Das Erste, was mir auf jeden Fall aufgefallen war, ist, dass wie hoch die Austauschquoten in den Nachwuchsleistungszentren sind. Da fand man hin und wieder so ein paar Hinweise in Literatur und der eine oder andere Professor schrieb darüber auch immer sehr kritische Berichte. Wenn man da ein bisschen tiefer abgestiegen ist, hat man sofort festgestellt, wie sagt man hier so schön in Berlin, holla die Waldfee, da fliegen ja 90% aller Spieler innerhalb von 3 bis 4 Jahren aus so einem Nachwuchsleistungszentrum wieder raus. Nachwuchsleistungszentrum beginnt theoretisch ab 12, ne? Also wir reden jetzt noch nicht mal über die U8 und die U9, das wird gar nicht, glaube ich, als NLZ bezeichnet. Das heißt, wenn also ein Spieler mit U12 das Terrain des NLZ betritt, dann ist der mit 14, 15 da wieder weg. Das ist das allererste, was mir aufgefallen ist, weil dann war die Analogie, na Mensch, wenn das so ist, ja, dann heißt es ja, dass quasi der gesamte Selektionsvorgang ja gar nicht fachlich wirklich begründet sein kann, weil sonst würde ich die Spieler ja anders auswählen. Das bedeutet, für mich als Ingenieur war sofort klar, dass Selektion im Nachwuchsfußball vorrangig über Deselektion stattfindet. Das bedeutet, das schien ein sehr, sehr komplexer Prozess zu sein, der gar nicht beherrscht wird. Was mich dann aber überrascht hat, ist, wie sicher sich aber alle immer sind in dem Moment dieser Entscheidung. Also dafür, dass die Ergebnisse so sind, wie sie sind, sind sich immer alle in dem Moment ihrer Entscheidung ziemlich sicher. So. Und das fällt dir als Ingenieur sofort auf, dass das nicht sein kann. So, also da ist eine fehlende Fehlerkultur, was das Thema angeht. Das ist mir sofort aufgefallen und dann war klar, wir müssen uns darum kümmern oder ich wollte mich darum kümmern, warum das so ist. Es gibt ja Gründe dafür. Das macht ja keiner mit Absicht oder läuft da rum und will irgendjemanden ärgern oder irgendwas Böses tun. Das ist ja Quatsch. Die geben sich wirklich alle viel, viel Mühe und jeder versucht da sein Bestes. Aber da scheinen halt größere Systemfehler vorzuliegen. Und die, glaube ich, die haben wir gefunden.
Super spannend. Das ist ja auch, glaube ich, das Thema, dass du dann erkannt hast, sehr viel Subjektivität im Fußballbereich drin, oder? Dass, gewissermaßen, oder den Kontext bringen wir mal noch rein. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass eine Datenanalyse oder Daten zu nehmen ja nur bedeutet, das abzubilden oder das zu verstehen und das faktisch zu haben, was da gerade so ist. Ne? Schlussfolgerungen kann man dann letztendlich daraus ziehen. Aber eigentlich, das macht ja so, wenn man Daten nimmt, dann so, ah, okay, so ist das. Das ist der Fakt letztendlich. Aber im Fußballbereich, ich glaube, jeder, der gerade zuhört, hat das auch schon mal erlebt. Es ist so, dann schaut jemand, oder war es so, es wird ja auch immer objektiver, war es so, schaut jemand drauf und sagt, ja, der ist gut und der nicht und so weiter, aber hat keine klaren Faktoren, woran das festgemacht wird, oder? Was würdest du sagen, jetzt aus deiner Perspektive und mit deinen Learnings und so weiter, was sind denn so die wichtigsten Punkte, eben die betrachtet werden sollten, um eine gewisse Objektivität auch drin zu haben, was die Leistung angeht eines Fußballers?
Also vorneweg muss ich nochmal sagen, wenn ich weiß ja, dass relativ viele junge Spieler auch deinen Podcast hören und für den macht ihr das ja auch, das finde ich super, deswegen freue ich mich, dass ich da auch mal über diese Perspektive berichten kann. Das nutzt dir natürlich als einzelner Spieler erstmal nichts, zu wissen, wie groß so der durchschnittliche Fußballspieler ist, weil der Durchschnitt ist erstmal nur ein Wert und da drumherum befinden sich Extreme, ja. Das heißt, diese ganzen Statistiken und all diese Zahlen, die wir da aufbereiten, das tun wir für das System Fußball und nicht für den einzelnen Spieler. Was wir wissen ist, dass jeder Fußballspieler oder jeder, reden wir mal über Leistungssportler, das ist, glaube ich, der bessere Ansatz, weil das ist in allen Leistungssportarten gleich. Leistungssportler sind Freaks. Das sind besondere Menschen, die geboren wurden mit Fähigkeiten, die in der Bevölkerung nicht so häufig vorkommen. Es gibt Sportarten, da ist das nicht so wichtig, wie ich mich körperlich entwickle, sondern da ist vielleicht Fleiß und da sind andere Dinge wichtig. Also zum Beispiel im Tennis, da ist der Zugang vor, also das Geld, Golf auch. Ne? So das kann sein, dass diese Sportarten bestimmte Dinge auch brauchen und auch da braucht man Talent und Begabung. Aber die Grundvoraussetzung, um zum Beispiel Tennisstar zu werden, ist, dass die Eltern sehr viel Geld mitbringen. Beim Fußball, beim Basketball und bei all diesen Ballsport- oder Spielsportarten gibt es auch bestimmte Dinge, die wir mitbringen müssen. Nur dadurch, dass sie sehr komplex sind, haben wir mehrere Dimensionen. Und wir sagen, wir haben also vier Dimensionen. Ne? Dimension 1, Schnelligkeit. Dimension 2 ist logischerweise all das Koordinative, was die Voraussetzung für die Technik ist. Dimension 3 ist das Kognitive, das heißt also das, was zwischen den Augen stattfindet. Wobei wir wissen müssen, dass wir da relativ, also wir wissen viel darüber und können fast nichts dafür messen. So. Mhm. Wir wissen, dass das wichtig ist. Das ist auch irgendwie total logisch. Ja? Also wenn ich mir Xabi Alonso und so, nicht Xabi Alonso, wenn ich mir Xavi angeguckt habe oder Iniesta, dass die irgendwie ein bisschen heller im Köpfchen sind in ihren Entscheidungen, das sieht man. Nur wie messe ich das? Und die dritte Komponente ist letztlich die physische. Also wie groß, wie kräftig, welche Muskulaturformen bringe ich mit? Und diese vier Dimensionen sollte man nicht möglichst gleichmäßig bespielen, sondern ein Leistungssportler ist in einer dieser Dimensionen immer herausragend und in den anderen Dimensionen bringt er gerade so viel mit, dass er da nicht so abfällt, dass es nichts wird. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich ein extrem schneller Spieler bin, aber koordinativ und kognitiv also wirklich nichts auf die Kette bringe, dann nutzt mir diese Schnelligkeit nichts. Hm. Wenn aber dieser extrem schnelle Spieler im kognitiven wie im technischen Bereich halbwegs vernünftig begabt ist und diese Schnelligkeit eine irre Waffe ist, die so krass ist, dass sie allen anders überragt, wird er in der Lage sein, Hochleistungssport zu betreiben. Und so muss ich mich, wenn ich jetzt aus Spielersicht gucke, immer, was ist mein Extrem? Mhm. Was ist mein Extrem? Und aus der Trainersicht auf diese Dimension auch, was ist sein Extrem? Und zwar kommt jetzt die Schwierigkeit hinzu, die Ausprägung dieses Extrems sollte ja mit 19, 20, 21 da sein und nicht mit 14, 15 oder 16. Weil wir viele von diesen Dingen noch gar nicht erkennen können mit 15, 16. Oder andersrum, sie sind nicht offensichtlich. Wir können sie schon erkennen, aber sie sind nicht sofort da. Und dafür bauen wir dieses System auf, dass wir quasi versuchen, da ein bisschen Objektivität reinzubringen und allen zu sagen, Mensch, du besitzt dieses Extrem nicht oder du hast das Extrem, das prägt sich später aus. Da versuchen wir mit Messungen und mit Zahlen, Daten, Fakten ein bisschen entgegenzuarbeiten. Ja.
Inwiefern würdest du sagen, dieses Extrem, ne? Das glaube ich ist schon mal sehr gut rausgekommen. Leistungssportler sind Freaks, man braucht ein Extrem. Wir sagen auch sehr gerne, du darfst eine Waffe haben, die du ausprägen darfst.
Genau, ihr Fußballer sagt dazu Waffe, genau.
Die Möglichkeit zu haben, nach ganz oben zu kommen letztendlich. Und dass darauf geschaut wird, das ist tatsächlich auch so. Und jetzt hast du diesen Faktor mit reingebracht, wenn jetzt jemand 10, 11, 12, 13, 14 ist oder jemand dann 15, 16 und so weiter. Du hast, glaube ich, im Vorgespräch noch so spannend gesagt, natürlich spielt die Pubertät dann eine Rolle, der Körper entwickelt sich immer anders, Hormone kommen und so weiter. Was glaubst du, kann jeder Fußballer für sich machen, um das tatsächlich auch objektiv in Anführungsstrichen richtig einschätzen zu können? Also woran kann der sich orientieren, ob ich ein Extrem habe oder nicht? Sollte der auf seine Teamkameraden schauen oder mal auch woanders ein Spiel zuschauen? Oder wie würdest du da vorgehen?
Also als erstes ist, für eine Selbsterkenntnis brauche ich erstmal ein Verständnis dafür, wo ich mich gerade bewege und in welchem System befinde ich mich. Deshalb ist es als erstes, das ist jetzt vielleicht auch an die Eltern gerichtet, die hier vielleicht heute zuhören oder an die Jungs. Vor der Pubertät befinden wir uns in so einer Begabungsphase. Das heißt, wir sind dort in einer Zeit, wo der Körper und der Mensch all die Dinge stimuliert, die in ihm drin sind. Wenn wir bestimmte Systeme, bestimmte Dinge bis dahin nicht stimuliert haben, dann wird es nachher sehr, sehr schwer, sie auszuprägen. Das heißt, Talent beginnt immer mit einer Begabung. Talent ist nämlich nachher etwas, wenn ich etwas sehr gut kann oder vielleicht schon etwas sehr gut kann und es dann nachher noch viel, viel besser machen kann. Manchmal sagen mir im Fußball, diejenigen Talent sind die, die am schnellsten lernen, die sich am schnellsten adaptieren. Das sind für sie Talente. Finde ich jetzt das gar keine so schlechte Definition, aber um das zu tun, brauche ich gewisse Voraussetzungen. Also immer sich fragen, was sind meine Voraussetzungen? Ja? In der Sportwissenschaft sagt man dazu Fähigkeit und alles, was ich da ausbringe, ist dann sogenannte Fertigkeit. Wir beobachten aber auf dem Feld Fertigkeiten. Fähigkeiten nur ganz selten. So, das heißt, wir sind in der Zeit vor der Pubertät in einer Phase, wo wir sehr, sehr dicht an unseren Fähigkeiten sind. Kinder laufen gerne, sie hüpfen, sie klettern. Andere Kinder spielen sehr gerne Klavier und wenn man sie lässt, tun sie das, wo sie die beste Begabung haben und wir sollten sie möglichst nicht stoppen. So. Dann beginnt die Phase der Pubertät. Wir nennen das dann immer, das ist die sogenannte Limitationsphase. In dieser Phase verändert sich alles. Und es kann sein, dass einige der Jugendlichen dann plötzlich durch die Decke gehen, was ihre Leistungsfähigkeit angeht, weil sie halt einfach sich viel, viel schneller entwickeln, ihre Kraft viel, viel höher kommt, dann nehmen sie diese Frühentwicklung als Begabung wahr oder als Talent. Und andere, die vorher sehr begabt waren, weil sie sich sehr toll bewegen konnten und schnell waren und weiß der Fuchs was, nehmen sich plötzlich nicht mehr als begabt wahr, weil sie alles verlieren, weil die Beine zu lang sind, die Arme. Naja, du kennst es ja, Christoph. Das ist ja in der U14, U15, U16, da spielen Männer gegen Kinder. Oder irgendwas dazwischen. So. Das heißt, das ist eine Phase, in der die Spieler mit Limitationen umgehen lernen müssen. Was kannst du tun als junger Sportler? Also in der Begabungsphase kannst du als junger Sportler gar nichts machen. Das ist dann die Aufgabe der Eltern,
der Freude zu folgen, würdest
du sagen. Ja, und alles zu stimulieren. Also wenn wir es jetzt mal so richtig krass ausdrücken würden, ist multiple Sportarten zu betreiben. Also andersrum, du kannst einen Riesenfehler machen, und zwar, dass du dein Kind ab dem 6. Lebensjahr Fußball spielen lässt. Das ist auch nachgewiesen, das macht überhaupt keinen Sinn. So, das heißt, lass ihn Basketball spielen, lass ihn klettern, aber möglichst wirklich in einem anderen Verein vielleicht noch. Lass ihn noch andere Dinge tun. Ringen ist eine super Idee, Turnen. Aber eben nicht nur ein bisschen, sondern auch wirklich sich ernsthaft mit dieser anderen Bewegungsform auseinanderzusetzen. Das heißt, da kann ich als Kind ja gar nichts machen, weil ich das nicht bewusst entscheide. Also hier die Nachricht an alle Eltern, nicht zur G-Jugend schicken und dann 8-mal die Woche trainieren, ich übertreibe jetzt, sondern möglichst vielleicht noch eine zweite Sportart, dem Kind da seinen freien Lauf. Viel hilft nicht immer viel. In der Limitationsphase geht es ja auch darum, sich jetzt zu spezialisieren, dann darauf zu gucken, was für ein Typ bin ich. Wenn ich ein schnell wachsender Jugendlicher bin, dann ist es nicht angebracht, viel zu trainieren, sondern gezielt oder weniger Belastung, mehr Koordinatives. Sollte ich nicht groß werden und ich bin biologisch schon ein bisschen weiter, natürlich kann ich dann schon an meiner Kraft arbeiten, weil ich ja gewisse Dinge auch kompensieren muss. Da muss ich jetzt auch dann die Aufgaben in die Trainerhände legen. Dazu bin ich zu wenig professioneller Trainer, aber alle reden über Individualisierungstraining. Das ist in diesem Alter, also in der Pubertätsphase, extrem entscheidend. Wir sagen dann dazu so Biobanding oder Bioeinteilung. Wir treffen da auf unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, die sich unterschiedlichst entwickeln. Deswegen, das hatten wir vorhin im Vorgespräch auch, der Jugendfußball ist zwar das gleiche Spiel, nee, andersrum, es ist die gleiche Sportart, es ist aber ein anderes Spiel als nachher im Erwachsenenfußball. Das hat miteinander eigentlich wenig zu tun. Und ich brauche auch, um im Jugendfußball erfolgreich zu sein, andere Voraussetzungen als nachher im Herrenfußball. Und das ist der entscheidende Moment, immer einen Schritt zurückzutreten, wo befinde ich mich gerade? Ein erfolgreicher Spieler in der U15 Regionalliga ist meistens biologisch früher entwickelt. Und das bedeutet noch lange nicht, dass er all diese Vorteile auch in die U19 oder in die U21 oder U23 mitnimmt. Das muss man sich, glaube ich, immer bewusst werden.
Mega spannend. Würdest du sagen, dass du, also wenn du jetzt sozusagen ein Jugendspieler wärst und das alles schon wissen würdest, so wie jetzt, würdest du dich komplett daran orientieren, was du später brauchst im Männerbereich, auch schon in der U14, 15, auch wenn du dann scheinbar nicht erfolgreich bist in dieser Zeit? Oder würdest du schon auch schauen, im Hier und Jetzt in der U14, 15, ja, auch so zu trainieren, dass man da auch erfolgreich ist? Wie würdest du da vorgehen?
Also die Frage ist, man muss ja Wirksamkeit trotzdem erzielen. Also du bist ja Teil eines Wettkampfsystems und wenn ich Sportler bin, auch mit 14 oder 15, auch wenn es sich manchmal unfair anfühlt, wenn ich gegen den Erwachsenen spielen muss, der mein Jahrgang ist, will ich ja trotzdem erfolgreich sein. Das heißt, die Adaption in dem Moment, um den Erfolg in dem U15-Bereich zu machen, die ist ja A, notwendig, das wollen die Trainer ja auch von dir und das ist auch, glaube ich, ziemlich wichtig. Wichtig ist, dass dir das Umfeld und du dir selbst ein klares Bild davon machst, was du gerne sein möchtest und was du sein kannst. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja zurzeit, also alle reden ja darüber, dass der Neuner fehlt. So. Mhm. Ja. Ein 1,90 Meter großer Stürmer zu werden ist in Deutschland nicht so einfach. Das liegt halt an dem Wettkampfsystem, weil ein 1,90 Meter großer Stürmer braucht auch eine gewisse Endgeschwindigkeit. Also er darf jetzt nicht zu langsam werden im modernen Fußball. Ja, man kann auch 120 Kilo wiegen als Stürmer, aber meistens, wenn ich so aussehe, wandere ich in die IV. Du, Christoph, weißt es ja, da gibt es ja immer so einen Spruch, von vorne nach hinten gewandert. Ja. Also ich glaube, es gibt da zwei Wege für diese Jungs. Die wandern von vorne nach hinten oder sie wandern raus aus dem NLZ. Sie fliegen halt raus. Weil in der U15 die schnellen, kleineren, bulligen Spieler vorne viel erfolgreicher sind, weil eben das Feld eigentlich viel zu groß ist. Und jeder Antrittsvorteil bringt dir unheimliches Thema. Da kann ich auch schon mal den ersten Kontakt versauen. Ich habe halt einfach nach vorne noch 20 Meter Platz, um das wieder aufzufangen, um mich dann mit einem Wahnsinnssprint den da ins Tor zu zimmern und mich feiern zu lassen, weil auch der Torwart ja viel zu klein ist. Also ich muss ja noch nicht mal genau genug schießen auf diesem riesigen Feld. Das heißt, ich kann mit Kraft sehr erfolgreich sein. So. Die Frage ist jetzt, geht das auch noch 3 Jahre später? Da geht es dann nicht mehr. So, und jetzt habe ich halt immer vorne auf der 9 gespielt, aber eigentlich bin ich ein Außenbahnspieler. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, was ich so bin und was ich werden kann. Mhm. Und dazu können mir Zahlen und Daten und Fakten helfen. Und wir haben in Deutschland meines Erachtens auch zum Beispiel keine Mittelstürmer, weil genau das passiert, was ich beschrieben habe. Wenn ich mir die U15, U16 Regionalligen anschaue, sind eben bestimmte Stürmertypen Typ Moukoko. Mhm. Ja, Moukoko ist ein tolles Beispiel von sehr früh, sehr kräftig, sehr entwickelt, sehr talentiert. Aber, also er ist zwar ein Stürmer, aber kein richtiger Neuner. Diese Situation kann der nicht. Ne? Also in der Ecke, Kopfball, lassen sie den jetzt vorne nicht, weil es nicht geht. So. Aber er ist ein wunderbares Beispiel, weil die ganze Presse, alle haben geschrieben, Welttalent, das Talent, der hat die ganze U17 und U19 zusammengeschossen. Ein klarer Fakt ist ein guter Junge. Ich glaube, der ist ein toller Fußballer. Aber er ist jetzt 17 oder 18, glaube ich. Mhm. Und ich kann mich an einen Jadon Sancho noch erinnern, der mit 17 die halbe Bundesliga auseinandergenommen hat. Und der Fakt ist, dass ein spezieller Typ ist von Spieler, der sich jetzt an eine neue Rolle gewöhnen muss. Weil die hat er in der Jugend nicht gespielt. Mhm. Verstehst du so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Das heißt, absolut. Er wird es hinbekommen, glaube ich. Er wird es adaptieren können, aber es ist kein Selbstläufer. Also nach dem, was ich gelesen habe, war klar, der ist mit 19 Weltmeister und gewinnt den Ballon d'Or. So klang das jetzt. Ne? Mhm. Übertreib jetzt ein bisschen, aber so. Und da war, glaube ich, nicht klar, was ich für eine Rolle spielen werde. Ist jetzt aus der Ferne gesprochen, echt. Vielleicht tue ich den Leuten da auch Unrecht. Und von daher muss mir immer klar sein, okay, was kann ich sein? Was geht und was geht nicht? Außenbahnspieler zum Beispiel. Wenn ich ein Außenbahnspieler werden will im modernen Fußball, heißt er heute Schienenspieler, muss ich verdammt viel Strecke zurücklegen. Das sind die mit am meisten laufenden Spieler. Das bedeutet, das sind möglichst viel Beschleunigung. Das bedeutet, ich darf nicht zu groß werden, aber auch nicht zu klein, weil ich muss mich im dümmsten Fall auch in die Viererkette, in die Restverteidigung mit einschalten, muss mal ein Kopfballduell gewinnen. Also habe ich eine gewisse Körpergröße, die so von bis ist, immer plus, minus, extreme, immer nicht vergessen, dass es da ein paar Ausnahmen gibt, aber ich darf keine 110 Kilo wiegen, sondern bin so Trent Alexander-Arnold-Typ, 1,82 oder so, 78 Kilo, wo du immer denkst, die sind ein bisschen magersüchtig. Aber warum? Weil der muss so viel Strecke machen, dass jedes Kilo eigentlich hinderlich ist. Mhm. Upamecano ist einfach ein Koloss. Ja, der muss mal kurzzeitig ein paar Sprints machen, aber als IV, wenn ich da einen richtigen Sprint ansetzen muss, dann ist es eigentlich eine Rettungsaktion. Das heißt, der braucht Power für 2, 3, 4 Sprints im Spiel. Ja, ansonsten musste er körperlich sehr stabil sein. Dass der auch noch so schnell ist, ist ein Riesenvorteil. Aber das könnte der nicht vorne im Pressing. Da fällt der dir tot um. Mhm. Und so bringt jeder körperliche Voraussetzung für eine Aufgabe mit auf dem Fußballfeld, die ich finden muss. Und die muss zu mir passen. Und jetzt ist es Aufgabe der Trainer und der Spieler, da kann ich jetzt nicht so helfen, ob das eine gute Idee ist, das immer zu spielen. Also wenn ich Sechser werde, immer Sechser zu spielen. Da gibt es der eine, der sagt ja, der andere, der sagt nein. Da mische ich mich nicht ein. Aber das klar ist, dass ich nur ein Sechser werden kann, weil mir die Sprintfähigkeiten fehlen. Was übrigens gut ist als Sechser, weil ich sehr viele von links nach rechts Läufe machen muss, um ohne dabei zu ermüden. Also Joshua Kimmich ist für mich ein tolles Beispiel. Der darf gar keine Sprintfähigkeiten haben, weil er sonst diese Strecken nicht machen kann. Der kippt, das funktioniert nicht. Mbappé, den brauchst du 5-mal. Wenn der 5-mal 40 km/h rennt, hast du 2 Tore. Wahnsinnswaffe. Gegenpressing funktioniert mit dem nicht. Also hat er die körperlichen Voraussetzungen gar nicht, weil er sofort ermüdet. Also so weiß ich ein bisschen was aus der Sportwissenschaft, so weiß ich ein bisschen was. Und das heißt, jeder sollte sich so eine kleine Mechanik zurechtlegen. Was habe ich? Was sind meine körperlichen Voraussetzungen? Was habe ich noch als Waffe dabei, technisch, die ich ausgeprägt habe? Was kann ich damit auf dem Feld dem Team Gutes tun? Und dann kann ich daran arbeiten.
Mega spannend. Ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass es unterschiedliche Systeme sind. Ich glaube so, wenn jemand Nachwuchsfußball durchläuft, wird ganz viel im Hier und Jetzt geschaut, aber gar nicht mit dieser Perspektive auf, okay, da kann es hingehen. Und dann wird immer so ein bisschen reagiert auf das, was gerade ist, so nach dem Motto, oh, also weißt du, was ja dann für dich, wenn du im großen Bild draufschaust, besonders mit deinem Wissen, wie logisch ist, oder? Ist dann für den so, oh Gott, und jetzt läuft es nicht so gut. Ah, okay, jetzt läuft es doch gut. Also sich da auch nicht entmutigen zu lassen, wenn man einen klaren Plan hat, oder? Ich glaube, das ist einerseits wichtig. Also einmal das würde ich jetzt so jedem mitgeben, sich mal damit auseinanderzusetzen. Jugendfußball und Profifußball sind verschiedene, du gesagt, also schön gesagt, das verschiedene Spiele sozusagen.
Jugend- und Erwachsenenfußball, lass uns das mal Jugend darauf, das hat miteinander nichts zu tun, also wenig zu tun. Profifußball ist wahrscheinlich nochmal, also nochmal viel weiter weg als vom Erwachsenenfußball, da wird es noch extremer, aber das sind zwei unterschiedliche Spiele.
Ab wann würdest du sagen, kann man sich diesen Plan zurechtlegen? Also so wirklich für sich herausfinden, das werde ich wahrscheinlich später dann im Erwachsenenfußball mitbringen können und das wird wahrscheinlich am besten passen.
Also wir fangen damit an, dass wir sagen, so ab der U11, U11, U12, U13 bekommen wir Hinweise, klare Hinweise. Die Natur gibt uns Zeichen. Ja? Wir können ungefähr erahnen, ob das Kind klein, mittel oder groß wird. Wir können ungefähr erahnen, ob er die Voraussetzung hat, ein sehr schneller, ein mittlerer oder ein sehr langsamer Spieler zu werden. Wobei wir beim Langsamen schon einen Strich durchmachen. Wir wissen es noch nicht mit der Kognition. Ja, wir haben keinen richtigen Zusammenhang zwischen extremer Intelligenz und gutem Fußball. Das kann ich einfach so nicht behaupten. Mhm. Von daher weiß ich einfach noch nicht, ob man das in dem Alter tatsächlich feststellen kann. Wir haben das körperliche Umfeld, also wir wissen, ob die Kinder gewisse Muskulaturgruppen, in welcher Geschwindigkeit können sie das ansteuern, funktioniert ein neuronales Netz super. Also all diese Voraussetzungen, die dann nachher dazu führen, um in der U14, U15, U16 in einem Hochleistungsbereich unterwegs zu sein. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir diese wahnsinnigen Austauschquoten haben. Natürlich setzen sich diese Jungs durch. Natürlich landen in der U19 jetzt keine unsportlichen Menschen. Das ist ja ein absurder Gedanke. Die Frage ist halt nur, wie viele Fehler mache ich auf diesem Weg und kriege ich das hin, dass da nicht zu viel, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Leid entsteht. Mhm. Also du weißt es ja aus persönlicher Erfahrung, diese Momente des Aussortierens und das ist für den Verein, machen die da einen Haken dran. Man darf ihn auch nicht vorwerfen, ein Profiverein zu sein. Das wissen wir alle, ne? Also ich als Vater weiß das, wenn ich mein Kind zu Dynamo Dresden schicke, es ist ein Profiverein, die müssen zum Schluss ein Ergebnis liefern. Mhm. Es würde mich freuen, und das tun sie da, das kann ich jetzt mal als Vater sagen, dass sie, also das kann man auch freundlich machen, mit viel Unterstützung und mit einer gewissen Klarheit. Und diese Klarheit kann ich auch an Zahlen, Daten, Fakten erstmal ableiten, dass da keine Fehlbilder von beiden Seiten entstehen. Und dann können sich die Eltern, / der Verein hinsetzen und mal klar ausdrücken, wo soll es für dich hingehen? Was sehen wir in dir? Ich mache das jetzt mal an meinem privaten Beispiel fest. Also mein Sohn ist jetzt 1,82 Meter groß, 14,5 ungefähr, hat Schuhgröße 47. So. Also tendenziell wird er 1,90. So, jetzt kann er jetzt beides machen. Ne? Er kann IV werden oder Neuner. Für links und rechts außen, haben wir vorhin festgestellt, wahrscheinlich zu groß. Zentraler Mittelfeldspieler geht immer, sage ich, ja, aber der Wettbewerb im zentralen Mittelfeld ist wahnsinnig groß. Warum? Weil wir im Fußball doch sehr viele große Spieler brauchen. Und auch kleine, aber es so viel mehr kleine Spieler gibt, die dann auf die wenigen Positionen im Mittelfeld zusteuern. Dadurch ist da der Wettbewerb extrem groß und dadurch muss ich schon wirklich krass gut sein, um mich im Mittelfeld nachher durchsetzen zu können. Das heißt, im Mittelfeld wirst du entweder Weltklasse oder nichts. So kann ich das fast umschreiben. Mhm. Und so ist auch der Wettbewerb. Und das wirst du auch aus deiner eigenen NLZ-Karriere wissen. Es gibt wahrscheinlich hunderte wirklich tolle Mittelfeldspieler in der Jugend, von denen wir noch nie was gehört haben. Weil es 90 gibt, die noch besser sind als die anderen 100. Es gibt aber große Stürmer, die, wenn ich mir die angucke, wie die so mit dem Ball umgehen, denke ich mir so, Mann, Mann, Mann. Ja, also ich bin hier öfter in der alten Försterei, als Taiwo Awoniyi hier noch gespielt hat. Also das mit dem ersten Kontakt war durchaus schwierig, hin und wieder. Aber der hat für dieses System unheimlich tolle Aufgabe erfüllt, die der beste Mittelfeldspieler der Welt nicht erfüllen kann. So, das heißt, immer sich bewusst werden, da gibt es viele Rollen auf diesem Feld. Und ich brauche für jede Rolle auch eine gewisse physische Voraussetzung, die ich erfüllen muss. Ansonsten, wir reden immer über Hochleistungssport, wird das schwierig. Dem muss ich mir immer bewusst werden. Da können wir auch gerne unterstützen, aber das ist auch jetzt nicht so schwer. Keine Zauberei.
Mega, 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 mega spannend. So, es waren so viele Punkte drin. Ich glaube, um das Ganze mal ein bisschen noch zu kanalisieren, ja. Weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr schöner Kontext drin. Vielleicht ein Spruch, kannst du gleich noch darauf eingehen, den du im Vorgespräch noch gesagt hast, fand ich noch mega spannend, die Erkenntnis von dem einen englischen Scout, war es, glaube ich, oder? Der gesagt hat, es geht eigentlich ganz am Anfang, und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Phase, dass man sich eben, oder das ist auch so etwas, was ich jetzt gerade auch rausziehe aus unserem Gespräch, dass man sich, wenn man einen klaren Plan hat und auch einen gewissen Glauben daran, auch Freude daran, den Weg zu gehen, mit eben natürlich dem Wissen, was es ebenfalls bedeutet, also auch die Schattenseiten, dass man eben sich da nicht entmutigen lassen sollte, letztendlich, wenn man diesen Weg gehen möchte, weil letztendlich geht es ja auch, das ist so meine Perspektive darauf, auch immer darum, den Weg zu gehen, eben mit Freude und viel besser es zu machen und dann auch da zu sein oder auch das akzeptieren zu können, wenn es eben nichts wird, bis ganz nach oben, als es gar nicht erst zu probieren und dann den Schmerz der Reue zu erfahren im Laufe der Zeit so und dann noch Vorwürfe zu haben untereinander und so weiter. Aber nimm uns da gerne mal mit, was dieser englische Scout gesagt hat und was das konkret für dich bedeutet, jetzt auch für jeden, für das Elternteil, aber auch für jeden jungen Fußballer, wenn es eben darum geht, eben du wirst die ganze Zeit bewertet und so weiter.
Ja, ich habe das auf Social Media gefunden, da gibt es eine Firma, die heißt Advanced Football, die haben auch einen kleinen eigenen Podcast. Die sind da viel unterwegs und da hatte auf einer Konferenz ein englischer Nachwuchsfußballexperte gesagt, die Frage gestellt, wie schlecht darf ich denn eigentlich in der U11 sein und trotzdem Fußballprofi werden zu können? Da bin ich als Ingenieur hinten runtergekippt, weil es genau die richtige Frage ist. Es geht überhaupt nicht darum, im Jugendfußball, wie gut muss ich sein, sondern was muss ich also an Voraussetzungen mitbringen, mindestens. Das ist die Frage. Weil sich auf dem Weg noch so viel tun wird, dass also für die Selektionsentscheidung der Vereine und für die persönliche Entscheidung, um da weiterzumachen in diesem tatsächlich sehr harten Weg, muss ich also ein paar Grundvoraussetzungen mitbringen. Und wenn ich unter diese Grundvoraussetzungen runterrutsche und das offensichtlich ist, dann gehört sehr viel Mut, aber ich glaube auch, das muss dann sein, das ist eigentlich an die Eltern gerichtet, da klar zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr, weil das ein sehr entbehrungsreicher Weg ist. Jetzt spreche ich mehr als Vater. Für mich war das bis jetzt immer das Thema, wir haben jetzt einen Vereinswechsel hinter uns und zwar deshalb, weil der Sport da zu sehr im Vordergrund stand, im Sinne von, das hat keinen so einen richtigen Spaß mehr gemacht, also das hat meinem Kind nicht mehr so viel Spaß gemacht, sondern es ging nur noch darum, diesen Leistungssport zu machen, weil das hat ihm Spaß gemacht. Mhm. Schwierige Situation, weil wenn das dann sehr eng wird und dass es eng wird, ist eher wahrscheinlich, als dass es richtig super läuft. Wenn dann dieses andere Umfeld nicht so richtig toll ist, dann kommt ihr ins Spiel oder nachher der Kinderpsychologe. Ja. Das heißt, wenn das Umfeld stimmt und alle Freude daran haben, dann ist dieses Umfeld, in dem die Niederlage fast vorherbestimmt ist, ist dann besser zu ertragen. Weil wir müssen uns eins bewusst sein, dass, also allen Jugendlichen und allen Eltern, es fangen ungefähr 100.000 Kinder an mit dem Fußballspielen. Früher waren es mal 150, jetzt mit der Geburtenrate sind es vielleicht 100. Machen wir 100, lässt sich einfach rechnen. Davon wollen sicherlich nicht alle Fußballprofi werden. Ja. Aber die Hälfte, ich bin jetzt mal frech, die Hälfte. So, die spielen alle in der Kreisliga Fußball auf ihren Dörfern und dann wisst ihr, da gibt es immer ein oder zwei pro Mannschaft, die besser sind als der Rest. Ja, so. Die streben dann auf diese Leistungszentren zu, auf die Sportschulen. Die wollen dann etwas mehr. Das heißt, es bleiben so 20.000 vielleicht. 40, die es versuchen, aber 20.000, wo alle sagen, wow, ist ein Talent. Weil Talent ist ja auch immer was Relatives. Ist ja immer relativ zu dem, was ich da so sehe. Ne? Und daraus muss das System in der U12, U13 ungefähr 3.000 bis 3.500 machen, weil das ist das, was die DFB-Leistungszentren abfangen können. Die Sportschulen, die LZ-Strukturen, da bleiben so 3.500 übrig. Die strömen dann quasi in diesen Leistungsfußball, dann geht es in die Regionalligen, so U15, U16, in diese höchsten Ligen. Da sind es dann noch so 2.500 oder ja, vielleicht 2.000. Und dann kommt nochmal ein richtig fetter Cut. Und zwar die U19 wird ja alles geteilt. Das heißt, also ich auch als Vater, das ist ein schwerer Moment, aber in der U19 geht automatisch die Hälfte der Mannschaft raus. 50%. Wenn es blöd läuft, sind 70, dann bleiben von den anderen mehr. Aber die Vereine sehen zu, dass 50% der Leute aus einem eingliedrigen Jahrgangssystem in ein zweigliedriges überführt werden. Das heißt, es bleiben pro Jahrgang in der U19 noch 500 und ein paar zerquetschte Spieler übrig. Und davon werden 40 bis 70 in Deutschland Profi. So, das heißt 10%, vielleicht 15.
Und auch nicht ganz, 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 ganz oben.
40 gehen in die, also circa 20 gehen in die erste Liga. Und das ist ja der Wunsch von allen. Ja. Jetzt muss ich auch immer mir bewusst werden, dass es vielleicht, also es ist aber, glaube ich, mehr die Aufgabe der Erwachsenen. Ja, das ist nicht, also jedes Kind sollte immer denken, ich will Erstligastürmer werden. Weil das macht ja gar keinen Sinn zu sagen, naja, das wird vielleicht nichts, weiß der selbst. Hochleistungssport, denk dran, das sind alles Freaks und die müssen auch freakig denken. So, ne? wir als Erwachsene haben die Verantwortung, da zu gucken, dass das da nicht zu weit geht. Aber die Bundesliga, die Premier League und all diese Top-Ligen, das sind vermarktete Produkte und da müssen, und da spielen 50% in den Ligen spielen ausländische Spieler. Das ist nicht, weil die besser sind. Ja, vielleicht sind sie das auch hin und wieder, aber es liegt da auch viel an Vermarktung. Also ich kann keine deutsche Bundesliga nur mit deutschen Spielern spielen, damit ist die international nicht vermarktbar. Das heißt, die Plätze, die da entstehen jedes Jahr, werden zwangsläufig zu 50% mit Spielern aus dem Ausland besetzt. Das ist in England so, das ist in Spanien nicht ganz so krass, da ist es ein bisschen weniger, aber auch nicht viel weniger. Das ist in Deutschland so, in Frankreich nicht ganz so, weil die Liga nicht so viel Geld einnimmt. Aber in den zweiten Ligen sind es dann 80-90% Spieler aus dem Heimatmarkt. Und in den dritten Ligen, würde ich sagen, ist es noch mal krasser. Das heißt, da kommen noch so viele Dinge, für die ich gar nichts kann. Für die ich gar nichts kann. Das bedeutet, das muss mir immer klar sein, dass meine Mentalität und meine Leistung nur ein Teil des Erfolges ist. Ohne zu vergessen, dass es aber wichtig ist. Also das ist ja dann euer Job. Ich kann das nicht. Also es ist schwer zu erklären, so aus so einer technokratischen Sicht und dabei nicht den Mut zu verlieren, ja.
Absolut. Es ist super spannend, was du sagst. Könnte ich jetzt auch mega viel darauf eingehen. Ich glaube, was noch wichtig ist, das fand ich noch spannend, das war für mich auch nochmal ein kleiner Augenöffner, also wurde das gesagt, das ist eine gute Erinnerung, das war mir schon wie bewusst, aber eine sehr gute Erinnerung, auch die erste Liga und zweite Liga sind nochmal verschiedene Spiele. Ja. Im Sinne von, wer ja. da so rumläuft. Das, ja. Also du hast auch was Schönes gesagt, Erling Haaland ist wahrscheinlich, ist jetzt ein bisschen reißerische Aussage, aber zum Fußballprofi geboren, da war schon ganz, ganz viel da, körperlich, Umfeld und so weiter. Und es gibt sicher auch welche, die sind so, wenn man so möchte, so talentiert, so extrem, so außergewöhnlich, dass Messi zum Beispiel, dass man nur ganz viel falsch machen kann, dass er nicht ganz oben ankommt. Nur, also die sind dann auch sehr wahrscheinlich oder kommen auch wahrscheinlich nach ganz oben. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele, wo man die Möglichkeit hatte, wenn man eben an sich mit den Fähigkeiten das Bestmögliche ausprägt, dann noch die wenigen Plätze überhaupt besetzen zu können. Das ist so irgendwie die Möglichkeit, oder? Aber das fand ich noch spannend. Willst du dazu noch ein, zwei Worte sagen, dass auch eben die erste Bundesliga, die zweite Liga, dritte Liga, dass man da was anderes braucht und wie kann man das vielleicht auch in seinen Karriereplan, sage ich jetzt mal so, mit einfließen lassen?
Naja, wir können ja immer nur das beobachten, was gerade da ist. Mhm. So, das heißt, wir beschreiben ja eine Welt, die kreiert wird. So. Die erste Liga und die zweite Liga haben völlig unterschiedliche Spielstile. Das muss ich jetzt nicht an Daten, da muss ich nur Fernsehen gucken. Ja. das heißt, ich brauche für die zweite und dritte Liga einen anderen Typ Spieler. So, die werden halt in der zweiten und dritten Liga größer, die Jungs, weil es halt einfach eine Hoch- und Weitliga ist, wird sehr viel auf lange Bälle gespielt und in der Mitte muss jemand den mit dem Kopf darunter pflücken. In der U19 wird gespielt wie in der Eredivisie ungefähr. Das heißt, die Holländer und die Dänen sind ja wie die Österreicher eine Ausbildungsliga, das wissen sie auch. Sie kriegen verhältnismäßig wenig Fernsehgeld. Das heißt, sie müssen, wenn sie wirtschaftlich vernünftig agieren wollen, müssen sie über Transfererlöse ihre Einnahmen generieren. Ihr seid ja in der Schweiz aktiv, da ist es ähnlich. Ja. Das heißt, die legen also viel mehr Wert in der Liga, dann doch eher da Stars herauszubringen, als da welche zu halten. Das schlägt sich im Spielstil nieder. Das bedeutet, auch da gibt es dann also unterschiedliche Systeme und wenn ich 1,95 großer Linksfuß bin, dann wird es wahrscheinlich, also Dritte und Regionalliga oder Zweite oder so, das ist dann jetzt nicht so unwahrscheinlich, weil so viele von denen gibt es halt einfach nicht. Ne? Ich übertreibe jetzt immer ein bisschen, das sind sicherlich so extreme Dinge. Von daher, das sollte man sich auch ein bisschen klar machen, wobei immer dran glauben, dass man Champions League und Ballon d'Or-Sieger wird. Ich würde meinen, dass das nötig ist, sonst machst du das ja alles nicht.
Ja, und das kann wahrscheinlich nicht wirklich alles rausgeholt werden und allein an den Zahlen, ne, die du gerade genannt hast, ist ja wichtig, wirklich alles rauszuholen, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, ganz nach oben zu kommen. Ich glaube, Jürgen Klopp hat es auch mal so spannend gesagt, es ist wichtig, an das Allermeiste zu glauben und dafür alles zu geben, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, das zu erreichen. Ich glaube, das hat er im Kontext vom Champions League-Sieg mal gesagt. So, das ist ja eigentlich genau dieses Prinzip, was man runterbrechen kann auch.
Was man aber immer nicht vergessen darf, ist, dass wir natürlich den Fußball oder den Sport in seiner extremen Ausprägung beobachten. Und Mentalität ist ein ganz wichtiger Punkt, aber der kommt erst dann zum Tragen, wenn ich vorher meine Hausaufgaben gemacht habe. Manchmal finde ich diese Erzählung der Mentalität insofern schwierig, weil den Jugendlichen vermittelt wird, sie müssen nur fest daran glauben oder sehr viel hart arbeiten. Da gibt es ja diesen tollen Spruch hier so mit Hard Work beats Talent. Dann vergessen sie immer die zweite Hälfte. Ja, aber wenn Talent hart arbeitet, dann wird es nicht. Ja, also da, statistisch gesehen kann man folgenden Satz sagen. Alle Hochleistungssportler haben eine herausragende Mentalität. Nicht jeder, der eine herausragende Mentalität hat, wird Hochleistungssportler. Das ist der wichtigste aller Sätze. Das ist eine statistische Erkenntnis. So formulieren wir im Ingenieurwesen Ausreißer. Und wir befinden uns im Hochleistungssport im Ausreißeruniversum. Das heißt, wir reden immer über die Extreme vom Anfang. Und ich muss mir klar werden, dass ich ein extremer Mensch werden muss oder ein extremer Mensch bin und werden muss, damit ich im Hochleistungssport erfolgreich bin. Und die Suche nach diesem Extrem und alleine über eine extreme Mentalität geht heute nichts mehr, weil wir körperlich an Limitationen gekommen sind in diesem Sport. Also vor 20 Jahren noch konnte Mario Basler rauchen in der Pause. Das geht heute nicht mehr. Ja? Das heißt, wir befinden uns da körperlich an einem Punkt, der Limitationen aufwirft. Und wenn der Körper die Limitation ist, kann die Mentalität das nicht rausreißen. Und das ist eine Nachricht nur an die Jugendspieler. Im Profibereich erzählen wir uns gerne diese Geschichte und sie muss auch erzählt werden, weil wir wollen ja unterhalten werden. Es ist eine Unterhaltung. Es ist ja kein 100-Meter-Lauf, sondern es ist Unterhaltung, es ist Show. Und da wollen wir dann auch gerne erzählen, ja, denen fehlt die Mentalität, um zu siegen. Das glaube ich so selten. Ja, da ist meistens Erschöpfung das Thema oder vielleicht hat er zu Hause ein Thema und Problem. Weiß der Fuchs, sind ja auch Menschen. Aber glaub diese Geschichte in der Jugend nicht. Der Kopf muss gerade sein, da muss, glaube ich, alles klar sein, um das durchzuarbeiten. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, viele Widerstände kreieren und viel Unterstützung geben. Aber ohne Widerstände wird es nichts, glaube ich. Ja.
So schön, was du sagst, 100%. Besonders der Satz, mag ich nochmal herausheben, den du gesagt hast, den trifft es echt extrem gut. Jeder Leistungssportler hat eine extrem gute Mentalität, ne, oder sollte die mitbringen, aber nicht jeder mit einer extrem guten Mentalität wird dann auch letztendlich Leistungssportler 100%. Das ist ja so, ja, es gehört absolut mit dazu, aber es ist natürlich auch nicht so, okay, jetzt ist das ausgewählt, jetzt muss es ja was werden, so. Nur die Möglichkeit wird dann halt ein bisschen höher, weil es das schon braucht. Mega spannend. Das haben wir auch im Vorhinein schon gesagt, wir können wahrscheinlich Stunden darüber sprechen. Danke dir schon mal, Daniel, für alles, was du geteilt hast. War jetzt schon mal mega wertvoll. Was würdest du sagen, so zum Abschluss? Gab es noch irgendwas, was du gerne noch reinbringen möchtest? Messages oder was auch immer, die du noch nicht angesprochen hast, jetzt wo du sagst, ja, das sollte noch jeder junge Fußballer, jede junge Fußballerin wissen.
Die Message an die jungen Fußballer ist, Ich sage immer zu meiner Frau und zu meinem Sohn, in einem Nachwuchsleistungszentrum zu spielen, ist kein Spaß mehr, aber es sollte Spaß machen. Und das ist eine Ernsthaftigkeit in diesem ganzen Thema dahinter. Die junge Fußballer beginnen ihre Berufsausbildung mit 12. Ja. Eure Leistungsfähigkeit wird mit 21, 22, ist euer Körper erst in der Lage, Hochleistung zu bringen. Und nicht mit 18 und auch nicht mit 19. Und ihr seid abhängig von diesem System, was das erkennt. Wenn das System euch nicht will, dann geht das nicht. Das heißt, es liegt nicht alleine an euch. Das bedeutet auch, dass ihr nicht versagt, sondern ihr habt einfach nicht in dieses System gepasst. Das hat euch vielleicht auch nicht gesehen, aber das Versagen war nicht auf der Seite des Athleten. Wahrscheinlich haben alle Jungs, die aus dem Nachwuchsleistungszentrum mit 17, 18 rausfliegen, fast alles dafür getan, das Richtige zu tun. Aber es werden halt nur wenige gebraucht. Und die Frage ist halt, hatte ich bis dahin eine gute Zeit? So, und dafür bin ich als Vater zuständig. Wenn ich merke, dass mein Kind da keine gute Zeit mehr hat, dann mache ich was verkehrt und nicht das Kind. So, das ist so meine letzte Message, die dann auch emotional insofern ein bisschen behaftet ist, weil ich ja Teil dieses Systems bin und mich da immer am Wochenende darüber erfreue. Und wenn ich sehe, dass mein Kind deprimiert ist, dann müssen wir aufhören. Ja, hatten wir vorhin schon. Anwalt werden ist auch eine gute Idee oder so, ja, oder Lehrer. Also wir haben Lehrerkräfte, Lehrermangel, kann auch nur empfehlen, werdet Lehrer, ja. Ist nicht schlimm.
So schön. Vor allen Dingen, was du gesagt hast, finde ich auch noch so wichtig zu verstehen, dass der Wert des Menschen, also dass du, wenn du jetzt vielleicht auch gerade an dem Punkt bist oder kommen solltest, dass auch wenn du dort nicht mehr weiterkommst, ist dein Wert als Mensch immer noch genauso viel. Und du hast so viele Fähigkeiten, oder das wirst du vielleicht auch, bin ich gespannt, aber ich glaube, da stimmst du auch zu, so viele Fähigkeiten erlernt, die es im Arbeitsmarkt auch braucht. Und sogar Fähigkeiten zum Teil, die es sonst nicht gibt bei
Wobei ich dir da
Menschen,
ein bisschen
die.
widersprechen muss. Also das war früher wichtig, als wir in einer Arbeitsgesellschaft waren, wo viele mit sehr vielen Spezialitäten arbeiten müssen. Also was mir aufgefallen ist, Leistungssportler sind wenig kreativ, weil sie immer einen strukturierten Arbeitsalltag vor, einen strukturierten Tag vorfinden. Du musst, wenn du aus diesem System herauskommst, wieder Kreativität und Eigenwirksamkeit erlernen, mit deinem Tag etwas anzufangen. Ich bin nicht der Meinung, dass Leistungssportler die besseren Arbeitnehmer sind. Das heißt, dieses Thema Buch lesen oder mit anderen Gedanken Dinge denken, das kommt im Leistungssport deshalb zu kurz, weil du so durchgetaktet bist und du so auf die Leistung getrimmt bist, dass vielleicht wir als Eltern oder man sich darauf einstellen muss, das System, was du da verlässt, hat mit der Realität heutzutage nichts zu tun. Und ja, vor 20, 30 Jahren sind Leistungssportler die besseren Arbeitnehmer gewesen. In der heutigen Arbeitswelt braucht es ganz andere Dinge, nämlich man muss sich selbst Dinge ausdenken. Und jeder, der hier gerade zuhört und Leistungssport macht und mal 3 Tage frei hatte nach dem Training, der merkt, das geht ihm ab. Das dauert einfach ein paar Tage, bis du wieder was mit dir anfangen kannst, weil nicht jemand sagt, so jetzt mal nach links, 100 Meter rechts, da machst du 20 Liegestütze. Das System konditioniert dich so, ist auch okay, brauchst auch. Aber die Welt da draußen braucht andere Eigenschaften als das, ja.
So spannend. Da durfte ich jetzt auch wieder etwas lernen, dass ich da einem, du hast mal so schön gesagt, das habe ich so mitgenommen, auch mal von dir vor ein paar Jahren noch, einem Beobachtungsfehler unterlegen bin. Weil das tatsächlich etwas, was natürlich die Menschen, mit denen ich mich beschäftige, haben das ganz stark, dass sie sich mit sich beschäftigen, weil sie in der Regel dann auch eben sich mit dem mentalen Bereich auseinandersetzen, also mit sich selbst. Also haben sie automatisch auch noch die Kreativität. Also bin ich zu dem Glauben gestoßen, dass das gebraucht wird. Aber es ist noch mega spannend, die Info da. Habe ich auch einen Beobachtungsfehler unterlegen.
Wahrscheinlich, ja.
Jetzt, danke dir, Daniel. Und ja, ich glaube, zum Abschluss kann man noch sagen, ich glaube, es ist auch gut rausgekommen, dass es eben extrem wertvoll sein kann, auch mal für sich zu schauen, welche Richtung kann es gehen. Da kann man natürlich auch eine Leistungsdiagnostik machen, zum Beispiel bei
Bei
euch.
uns in Berlin, genau. Ja, Webseite fortalentsanalytics.com. Kann man sich anmelden, kann man hier vorbeikommen. Schreibt uns eine Mail. Wir machen Elternabende mittlerweile auch online, wo wir über diese Dinge berichten. Der nächste geht, glaube ich, auch ums Thema Schnelligkeit. Da wird Lukas Jakubczyk, ein ehemaliger 100-Meter-Läufer, mal aus einer anderen Perspektive was erzählen. Schaut in andere Sportarten. Wir betreuen auch den Basketball, den Frauenfußball, der völlig anders funktioniert als der Männerfußball. Ist ein anderes Spiel, dieselbe Sportart, ein anderes Spiel. Wir sollten aufhören, sie zu vergleichen. Ja, dann kommen wir alle ein bisschen weiter. Schreibt uns eine Mail, wir sind dann dafür da, der Danny, der bei uns die ganzen Diagnostiken betreut, und Federico, und vielleicht sieht man sich ja hier mal irgendwann bei uns im Berliner Adlershof. Würde mich sehr freuen.
Mega, ich pack's auf jeden Fall unten rein in die Shownotes.
Das macht ihr sehr gerne.
Und ja, danke euch fürs Zuhören bis hierher. Ich wünsche euch sehr, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Von Daniel extrem, extrem spannend. Gerne auch die Sachen. Ihr könnt auch gerne die Folge nochmals hören, die Sachen wirklich greifen, dann für euch umsetzen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung dazulassen oder die Folge zu teilen mit Freunden oder Freundinnen, für die es auch interessant sein könnte. Und ja, danke dir, Daniel, nochmal recht herzlich, dass du mit am Start warst.
Dafür nicht, hat mich sehr gefreut.
Und ja, wir hören uns spätestens in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.